Ja, vielen Dank für alles, für die erste Stunde, dass wir zusammen so viel singen konnten. Wir hatten diese Woche ja die Gebetslesung, haben uns da viele Gedanken gemacht über das Thema Jüngerschaft. Wir haben uns darüber ausgetauscht, was Jüngerschaft bedeutet, wie man Jünger werden kann, wie man als Jünger Jesu wachsen kann, was der Auftrag der Jünger Jesu ist, was es kostet, Jünger zu sein, aber auch, was man bekommt, wenn man Jünger Jesu ist. Heute geht es darum, wie es sich zeigt, Jünger Jesu zu sein. Ich werde die Lesung mit euch jetzt aber nicht lesen. Ich werde dieses Thema aufgreifen in einer eigenen Predigt. Ich habe zu Beginn noch aber eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Es ist so ein bisschen meine Geschichte. Ich habe nämlich Verbindungen nach München, die viele von euch vielleicht noch nicht kennen. Meine Geschichte mit München hat im Jahr 1961 angefangen. Also ich werde häufig ein bisschen jünger geschätzt, als ich eigentlich bin. Damals habe ich trotzdem noch nicht gelebt. Meine Oma und mein Opa haben damals gelebt. Und sie waren in einer Splittergruppe, die sich von der Adventgemeinde so ein bisschen abgesplittert hat. Diese Gruppe war sehr missionarisch, sehr engagiert, aber sie hat sich vor allem auch damit gekennzeichnet, daraus definiert, dass sie gesagt haben, die Adventgemeinde, die ist abgefallen, die glauben nicht mehr richtig, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Irgendwann kam es soweit, dass sie heiraten wollten, nämlich im Jahr 1961. Aber ihr Prediger aus dieser Gruppe ist ausgefallen und sie wussten nicht, wie machen wir das jetzt, wer kann uns trauen, wer kann uns verheiraten. Und deswegen sind sie da dazu gekommen, dass sie gesagt haben, ja gut, wir haben keinen Prediger in unserer kleinen Gruppe, wir gehen jetzt ein einziges Mal in die böse Adventgemeinde, wir fragen den Prediger, ob er uns trauen kann, und dann verlassen wir wieder die Adventgemeinde, weil mit der wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Wir fragen aber, ob das geht, ob wir den Raum haben dürfen und den Prediger uns ausleihen können für dieses eine Mal. Sie sind dann in die Adventgemeinde leider Pasing, nicht Nymphenburg. Es wäre schön, wenn ich jetzt sagen könnte, es war Nymphenburg. In die Adventgemeinde in München gekommen. Und sie haben zu ihrer Überraschung festgestellt, dort am Büchertisch liegen die gleichen Bücher, die wir auch lesen. Die sind vielleicht gar nicht so viel anders in ihrem Glauben. Naja, aber war für sie erstmal sehr komisch und es geht weiter, die Hochzeit stand jetzt an. Was ein bisschen schade war, war der Gedanke, sie sind nur eine ganz kleine Gruppe, die kommt zur Hochzeit und einen Riesenraum. Aber so ist das leider und das ist auch okay. Als es dann zur Hochzeit kam, haben sie gesehen, die komplette Gemeinde ist gekommen. Alle Leute, niemand kannten sie, sie kannten die Leute nicht, aber alle sind gekommen, alle haben ihnen beglückwünscht, alle haben mit ihnen gesprochen, haben sich für sie gefreut. Und das war der Grund, wieso sie gesagt haben, lass uns in die Adventgemeinde gehen. Was sollen diese unterschiedlichen Sachen hier? Die glauben doch nicht so komisch, wie wir gedacht haben. Und sie lieben uns. Sie nehmen uns an, obwohl wir richtige Vorurteile gegen sie hatten. Und sie haben uns aufgenommen, also lasst uns Adventisten werden. Irgendwann bin ich daraus dann entstanden. Aus dieser Ehe. Ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen. Und zwar, der steht im Johannesevangelium, im Kapitel 13. Ihr dürft gerne die Bibel auch mit aufschlagen und mit mir lesen. Johannes Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Johannes 13, 34 und 35. Dort spricht Jesus und es heißt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, der Kontext von diesem Bibeltext ist jetzt, dass Jesus bald sterben wird. Er hatte seinen Jünger vorher die Füße gewaschen und jetzt hält er eine Abschiedsrede. Und sie werden sich bald auf den Weg nach Gethsemane machen. Und er sagt seinen Jüngern, dass er bald nicht mehr da ist, dass sie ihn suchen werden, aber dass sie ihn nicht finden werden. Und dann spricht er diese beiden Verse, die wir gerade gehört haben. Danach, wenn man weiterliest, fragt Jesus, wieso können wir dich nicht finden? Wo genau gehst du hin? Und sie reden wieder darüber, was mit Jesus passiert. Und diese beiden Verse, die Jesus hier spricht, über das neue Gebot, über die Liebe, die drohen so ein bisschen unterzugehen in der Thematik, was passiert jetzt mit Jesus? Erst einige Verse später nimmt Jesus dieses Thema wieder auf und sagt, hey, das ist mir wichtig, lass uns darüber nochmal reden. Und er redet 1,5 Kapitel lang über genau dieses Thema, über das Gebot, das er jetzt neu gegeben hat und die Liebe, dass sie sich untereinander lieben sollen. Und dass die Liebe erst in den Geboten so richtig zur Vollendung kommt. Jesus war es wichtig, dass sie dieses Thema verstehen. Und ihm war es wichtig, dass das Thema nicht untergeht. Deswegen möchte ich die beiden Verse noch einmal lesen. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Aber was war daran jetzt eigentlich neu? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 8. Jesus hat das auch vorher schon gesagt, dieses Zitat, hat damit das ganze Alte Testament, die ganzen Gebote, alles zusammengefasst. Und Jesus wurde von einem Gesetzeslehrer gefragt, der gefragt hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er lässt den Gesetzeslehrer selber antworten. Und dieser Mensch zitiert auch diesen Text. Also es war ein sehr bekannter Text für alle Leute damals. Und für viele war klar, ja, das ist ein Text, der wirklich die Gebote Gottes zusammenfasst, der das auf den Punkt bringt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Jesus redet hier von einem neuen Gebot und spricht wieder von Nächstenliebe. Was ist jetzt an dieser Liebe neu? Ich glaube, neu ist der Kontext, in dieses Gebot gegeben wurde. Die Gebote haben ja irgendwie einen Kontext. Die 10 Gebote im Alten Testament fangen zum Beispiel auch nicht mit dem ersten Gebot an, du sollst keine Götter neben mir haben, sondern sie fangen an mit der Aussage, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das ist die Grundlage, in denen die 10 Gebote gegeben werden. Das Volk wurde befreit und auf dieser Grundlage wird jetzt die neuen 10 Gebote gegeben. Auf dieser Grundlage, dass Gott das Volk befreit hat, macht das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, Sinn. Ohne diesen Kontext, ohne diese Grundlage, könnten die Leute sich fragen, so, ja, wieso eigentlich? Wieso sollen wir keine anderen Götter haben? Erst mit diesem Kontext versteht das Volk, naja, der eine Gott hat uns befreit und es macht nur Sinn, es ist nur logisch, diesem einen Gott allein die Ehre zu geben. Und die Grundlage von dem neuen Gebot, das Jesus uns hier gibt, im Johannesevangelium, ist, dass Jesus seine Jünger liebt. Er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Erst wenn wir erkannt haben, wie Jesus uns liebt, macht es Sinn, über die Liebe zueinander zu reden. Erst in dem Licht können wir die wirkliche Tragweite von diesem neuen Gebot erkennen und verstehen, was Jesus meint mit der Aussage. Erst dann verstehen wir wirklich, wie wir uns lieben sollen. Also neu war jetzt nicht die Tatsache, dass sie sich untereinander lieben sollen, sondern wie. Neu war die Tatsache, dass Jesus ihnen gerade gezeigt hatte, was es bedeutet, einander zu lieben. Jesus hatte ihnen gerade die Füße gewaschen. Er hat ihnen gesagt, dass er ihnen ein Beispiel gegeben hat und dass sie diesem Beispiel folgen sollen. Dass sie es genauso auch tun sollen, dass sie sich einander die Füße waschen sollen, dass sie sich einander unterordnen sollen. Er hat ihnen gezeigt, was es bedeutet zu lieben, dass es bedeutet, sich die Hände schmutzig zu machen, dass es bedeutet, sich niederzuknien und 12 dreckigen Füßepaare sauber zu machen. Und er wird nachher noch zeigen, was es bedeutet, dass er die Menschen so sehr liebt, dass er für sie sogar stirbt, dass es sein Leben gibt, damit sie leben können. Das ist die Art von Liebe, die Jesus hatte. Und jetzt sagt er, dass seine Jünger sich gegenseitig genau so lieben sollen, so wie er sie geliebt hat. Und das ist wirklich neu. Und das ist viel mehr als einfach nur zu sagen, naja, liebt euch so, wie ihr euch selber liebt, liebt den anderen. Und Jesus fügt hinzu, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt hier jetzt nicht, die Leute werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr wirklich viel Mission macht. Oder wenn ihr wirklich viele Bibeltexte auswendig könnt. Wenn ihr theologisch wirklich alles verstanden habt. Wenn ihr wisst, was in der Bibel drin steht. Ja, das sind super Sachen und wirklich erstrebenswert. Das will ich nicht schlecht reden. Aber daran erkennt man noch nicht, dass man ein Jünger Jesu ist. Sondern Jesus sagt, an der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Die Jünger damals waren ein verstrittener Haufen. Es gab Brüderpaare, die durch ihre familiäre Bindung automatisch irgendwie näher zueinander standen oder eben nicht, vielleicht dadurch noch mal mehr verstritten waren. Es gab Leute, die denselben Beruf hatten, die Fischer waren, die dadurch Gemeinsamkeiten hatten, mehr als mit anderen Leuten. Es gab Leute, die eine Ausbildung gemacht haben, Fischer wurden, die aber auch sich intellektuell ein bisschen besser ausgekannt hatten, die nicht einfach ein Handwerk gelernt haben, wie der Zöllner, der ein bisschen mehr mit seinem Kopf gearbeitet hat. Dadurch entstanden logischerweise Klicken, und das ist fast gar nicht anders möglich in so einer Gruppe. Außerdem gab es politische Ansichten, die unterschiedlich waren. Es gab einen Zöllner, der für Rom gearbeitet hat und einen Zelot, der als Terrorist gegen Rom gearbeitet hat. Und immer wieder heißt es, dass Streit zwischen den Jüngern aufkam. Wer ist der Beste? Johannes und Jakobus versuchen, Jesus zu beeinflussen und ihn zu überreden, rechts und links neben ihm sitzen zu dürfen, wenn das neue Reich anbricht. Und noch beim letzten Abendmahl lesen wir, dass sie sich gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist. Aber gerade die Tatsache, dass sie so ein verstrittener Haufen waren, kann ein besonderes Zeugnis für die Leute sein. Wenn die Leute sehen, dass da wirklich komplett unterschiedliche Leute sind, die unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche politische Ansichten aus unterschiedlichen sozialen Schichten, unterschiedlich in der Gesellschaft normalerweise leben würden und sich trotzdem lieben, trotzdem sich gegenseitig dienen und trotzdem Jesus als Vorbild genommen haben, sich gegenseitig die Füße waschen und gegenseitig den anderen höher achten als sie selbst. Es muss für die Leute komisch gewesen sein, wenn sie das gesehen haben, dass sie sich gedacht haben, was passiert da, was ist da los mit diesen Leuten, dass sie sich gefragt haben müssen, was ist der Grund für diese Liebe, die sie da sehen. Und die Leute müssen zu dem Schluss gekommen sein, dass das nicht normal ist, was sie da sehen in dieser Jüngergemeinde. Dass Gott bei ihnen ist und dass sie zu ihm gehören. In der griechischen Grammatik gibt es verschiedene Arten, durch verschiedene Zeitformen gibt es verschiedene Arten zu sagen, wie lange eine Handlung gedauert hat. Nicht nur, um zu sagen, die war in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder in der Gegenwart, sondern auch, wie lang hat diese Handlung gedauert. War das nur ein kurzer Moment oder ist das eine lang andauernde Handlung oder eine Gewohnheit? Und wenn Jesus hier sagt, dass sie sich lieben sollen und dass die Leute daran erkennen, dass sie sein Jünger sind, dann sagt er sowohl das Wort, die Leute werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, als auch das Wort, in dem ihr euch untereinander liebt. In einer Zeitform, die in der Gegenwart anfängt, aber nie aufhört. Es ist also beides ein Lernprozess. Sowohl, dass die Leute immer mehr erkennen, dass wir Jünger Jesu sind, als auch, dass wir immer mehr uns gegenseitig lieben. Ich habe eine kleine Aktion mit euch vor. Und zwar hat meine Frau schon Zettel ausgeteilt. Und jeder, der keinen Zettel hat, kann sich gerne kurz melden und der bekommt gleich noch einen. Und zwar diese Aktion ist folgende. Nehmt euch diesen Zettel und einen Stift und nehmt euch ein paar Minuten Zeit und überlegt euch eine Person hier aus der Gemeinde. Ihr könnt euch ein bisschen umschauen mal. Ihr könnt auch euch umschauen und schauen, wer heute nicht da ist. Überlegt eine Person aus der Gemeinde und überlegt euch, wie kann ich Liebe ausüben? Und schreibt das gerne auf diesen Zettel, so für euch als Notiz. Es geht sonst keinen anderen an. Lasst uns 2 Minuten Zeit nehmen dafür. Ihr dürft diesen Zettel dann gerne in eure Bibel legen oder irgendwo hin. Und wenn ihr ja versucht, diese Woche daran mal zu denken, an diese Person, für diese Person zu beten und das, was ihr aufgeschrieben habt, wie wir Liebe ausüben können, auch in die Tat umzusetzen. Und wenn ihr vielleicht nächste Woche mal wieder die Bibel aufschlagt im Gottesdienst oder vielleicht früher auch, vielleicht fällt euch da dieser Zettel wieder auf und ihr erinnert euch nochmal daran und könnt sagen, ja, habe ich gemacht, was ich drauf geschrieben habe. Es ist ein Lernprozess, dass wir einander immer mehr lieben sollen. Und Jesus sagt, macht das in eurer Gemeinde, liebt einander und daran werden die anderen Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, indem ihr hier Liebe habt. Als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass seine Jünger genau dieses neue Gebot sich zu Herzen genommen haben. In den ersten Kapiteln von der Apostelgeschichte fängt fast jede Geschichte, fast jede Erfahrung damit an, dass es heißt, dass seine Jünger einmütig zusammen waren, dass sie zusammen gegessen haben, zusammen gebetet haben. Und diese besondere Gemeinschaft war die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist gekommen ist. Diese besondere Gemeinschaft war die Grundlage dafür, dass dann viele Menschen in die Gemeinde gekommen sind. Es heißt dann in der Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 42 über diese Gemeinde: und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Und sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist eine besondere Geschichte über diese Gemeinde, besondere Situation, dass sie alles geteilt haben, dass sie sich dieses Gebot Jesu, dieses neue Gebot so zu Herzen genommen haben, dass sie gesagt haben, wir gehören zusammen und wir wollen zusammenbleiben, wir wollen zusammen sein, wir wollen alles zusammen machen, wir wollen alles zusammen untereinander teilen. Dieser Haufen von zerstrittenen Jüngern wird hier als Einheit beschrieben, weil sie das Gebot Jesu ernst genommen haben, weil sie gegenseitig Liebe zueinander gezeigt hatten. Und von den Leuten wurde das auch genauso wahrgenommen. Es kam immer mehr dazu, die an dem Beispiel der Jünger gesehen haben, dass in dieser Gemeinschaft, dass da etwas Besonderes ist und dass der Heilige Geist bei ihnen ist. Und wenn Jesus recht hatte, haben die Leute erkannt, dass sie seine Jünger waren, weil sie diese Liebe untereinander hatten. Und das war anziehend für die Menschen, die immer mehr dazu kamen. Und so entstand wahre Jüngerschaft auf der Grundlage von Liebe zueinander. Ich bin froh, dass wir diese Geschichte haben in der Bibel. Ich bin froh, dass Jesus dieses Gebot gegeben hat und dass seine Jünger das auch umgesetzt haben. Und ich bin froh, dass dieses Gebot immer wieder in Gemeinden umgesetzt wird, dass meine Oma und mein Opa das erlebt haben, dass sie in die Gemeinde gekommen sind und gemerkt haben, hier ist Liebe anwesend. Die Leute nehmen uns auf und lieben uns, selbst wenn wir Vorbehalte gegenüber ihnen haben. Und ich bin froh, dass wir als Gemeinde diese Liebe auch ausleben dürfen und ausleben können und ausleben. Amen.